Inforadio Podcast.
Die Rede ist wahlweise von Merkels neuer Generation, von durch den Bologna-Stress gebeutelten Zeitgenossen oder pragmatisch und ich-bezogenen jungen Menschen. Die Mythen hochpolitischer Haltungen vergangener Jahrzehnte scheinen zu verblassen. Dabei sind die Herausforderungen, die Zumutungen, aber auch die Möglichkeiten der jungen Generation nicht kleiner geworden. Wer sind die Studentinnen und Studenten heute? Sind sie in ihrer Mehrheit politisch oder unpolitisch oder einfach anders politisch? Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio, heute in Zusammenarbeit mit dem AStA der Freien Universität aus der FU, aus der Rost- und Silberlaube. Wir nehmen die Studie zu Studierenden in Deutschland zum Anlass, über dieses Thema nachzudenken. In dieser Studie heißt es, das Interesse an Politik ist nur mäßig ausgeprägt. Stimmt das? Woran liegt das? Was heißt das überhaupt? Das will ich herausfinden mit meinen Gästen. Herzlich willkommen, Antje Kappeck, Fraktionsvorsitzende Bündnis 90 Die Grünen, eine der Fraktionsvorsitzenden Bündnis 90 Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus. Oliver Sartorius, Projektdirektor der TNS Infratest Politikforschung. Sie hat die Studie im Auftrag des Bundespresseamtes durchgeführt. Vincent Emanuel Herr hat Geschichte, Politik und Soziologie an der FU studiert, arbeitet derzeit unter anderem im Projekt Young European Collective und als Publizist, Berufsbezeichnung gerne auch Aktivist. Und schließlich Philipp Barth vom AStA der FU, nach einem Erststudium zum Diplom-Volkswirt und verschiedenen Aufgaben in der studentischen Selbstverwaltung hat er inzwischen ein zweites Studium Informatik aufgenommen. Ja. Das sagen wir immer so schlagzeilenmäßig, das Interesse an Politik sei mäßig. Frage ich erstmal Oliver Sartorius, was ist daran eigentlich neu, was anders als bei früheren Studierendengenerationen?
Zumindest im Vergleich hat das politische Interesse eher abgenommen. Also wir haben hier bei der Studie ja Vergleichsmöglichkeiten zu Ergebnissen aus den 70ern oder aus Mitte der 90er Jahre. Man kann schon davon sprechen, dass die Generation von Studierenden, die Studie ist 2,5 Jahre alt, unpolitischer ist als frühere Generationen.
Antje Kappeck, Sie haben Ihr Studium vor 10 Jahren beendet, genau als dieser Übergang war zwischen den alten Studienordnungen und Bachelor und Master. Verklären wir die Vergangenheit oder war früher auch viel Wasser im Wein der politisch aktiven Studierenden?
Ich glaube, dass das vor 10, 20 oder 30 Jahren auch dahingehend nicht anders war, dass es einen großen Unterschied zwischen den Studiengängen gab und dass es solche gab, die von Hause aus vielleicht politisch aktiver waren als andere. Ich glaube aber, dass sich tatsächlich die Bedingungen ein Stück weit geändert haben, dass heute der Wert doch stärker auch auf ja, Marktkonformität gesetzt wird. Zu meiner Zeit gab es noch keine Exzellenzdebatten und auch nicht so stark den Druck, in möglichst kurzer Zeit mit den allerbesten Noten und dem glattesten Lebenslauf fertig zu werden. Ich kenne noch Studenten, die 20, 30 Semester studiert haben, die sich eingebracht haben und von denen ich glaube, dass sie zum Teil einen ganz wertvollen Beitrag für eine gesellschaftliche Weiterentwicklung damit auch geleistet haben. Das ist heute nicht mehr so einfach, aber um das gleich vorweg zu sagen, ich glaube, es liegt vieles gar nicht an den Studenten und Studentinnen selbst, sondern vielfach auch an dem Ort Uni oder Hochschule selbst.
Über das Verhältnis von individuellen Absichten und Strukturen werden wir sicherlich sprechen. Als Antje Kappeck ihr Studium beendete, begann Philipp Barth sein Erststudium. Er hat übrigens mit einer Arbeit über den Bologna-Prozess abgeschlossen. Aus der Arbeit von 9 Jahren als Student und mit Studentinnen und Studenten an der FU, was hat sich verändert?
Also ich kann mich Frau Kappeck dahingehend anschließen, dass ich denke, dass das politische Grundinteresse vieler Studierender nach wie vor vorhanden ist, dass es sich nur aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen im neuen Bachelor-Master-System nicht mehr entsprechend umsetzt in reales politisches Engagement, in politisches Denken, in politisches Handeln. Das ist ein erhebliches Problem aus unserer Sicht. Es ist eben wenig Zeit einfach, es ist ein starker Leistungsdruck vorhanden bei den Studierenden, ja, systemimmanent bei diesen neuen Studiengängen und den Bologna-Umstrukturierungen ist letztendlich, dass es sich beim Studium eher um eine Durchgangsstation auf dem Weg in den Arbeitsmarkt handelt, bei der Nonkonformität eben eher ein Hindernis nachher ist. Und das ist, denke ich, genau das Problem, was es anzugehen gilt.
Wenn man Ihre Texte liest, Vincent Emanuel Herr, etwa auf der Seite www.herr-und-speer.de, da bekommt man den Eindruck, eigentlich müsste doch derzeit politisches Engagement besonders viel Freude machen. So viele Themen, wie es derzeit gibt, die aufregen, so viele Möglichkeiten, Positionen zu gestalten, gibt es kaum. Woher dann die Politikabstinenz?
Das ist eine sehr gute Frage und ich kann Ihnen sagen, dass wir da auch noch so ein bisschen auf der Suche sind. Das ist uns in mehreren Punkten aufgefallen. Ich bin ja auch Botschafter bei der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen, die in Stuttgart sitzt. Und da fragen wir uns gerade auch so ein bisschen vor dem Hintergrund auch des demografischen Wandels in Deutschland, dem tatsächlich sehr notwendigen Umbau auch oder demografiefesten Umbau der Sozialsysteme, wo da auch der junge Impuls bleibt. Dann ist natürlich klar, wenn man sich anschaut, perspektivisch hat gerade die junge Generation in Deutschland viel unter dem demografischen Wandel und auch den finanziellen Folgen bei Rentensystemen und so weiter zu leiden. Wir sehen aber sehr wenig tatsächlich, dass junge Menschen da sagen, hey, da müssen wir was machen. Wir glauben tatsächlich, dass gerade solche großen Themen, dass die einfach noch zu weit weg sind. Das sind sehr abstrakte Themen. Ich glaube, in Deutschland ist die Situation für junge Menschen ja auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sehr gesichert, sehr gut und komfortabel. Ich will nicht sagen, dass das jetzt unbedingt nur davon abhält, sich politisch aktiv zu zeigen, aber ich glaube, dass in vielerlei Fällen doch irgendwie so ein bisschen der direkte Grund fehlt, sage ich mal, auf die Straße zu gehen und da in Form von Demonstrationen oder auch von anderen Formen des Aktivismus Alarm zu machen.
Oliver Sartorius, wie fragt man eigentlich politisches Interesse ab? Wenn es geht ja in dieser Studie sehr stark darum, die subjektiven Einschätzungen der Studierenden zu erfragen. Also nicht unbedingt darum, was wir analytisch über diese Generation sagen können, sondern was sie von sich selber sagt. Da hängt es ja oft sehr stark an der Fragestellung, wie dann die Antworten aussehen.
Ist völlig richtig. Die Fragestellung hat auf jeden Fall Einfluss auf die Ergebnisse. Deswegen stellt man in der Regel ja auch nicht nur eine Frage, sondern man fragt zum Beispiel nach dem politischen Interesse. Also wie stark das ausgeprägt ist. Man fragt aber auch nach politischer Partizipation, also nach der Annahme von Beteiligungsangeboten. Man fragt Aspekte ab wie Demokratiezufriedenheit, Systemfragen durchaus, also Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Wirtschaft etc. pp. Bei dieser Studie haben wir uns natürlich auch teilweise an Fragestellungen eben aus den 70er und 90er Jahren orientiert, damit eben die Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet ist und man dann eben auch den Trend gleich im Zeitverlauf vornehmen kann, um zu gucken, verändern sich bestimmte Dinge.
Wenn Menschen eine größere Zufriedenheit ausstrahlen, im Vergleich zu 95 stellt die Studie das zum Beispiel fest, die Probleme hätten an Brisanz verloren, das Selbstbewusstsein der Studierenden ist gestiegen, dann heißt das ja nicht, die Menschen sind unpolitischer geworden. Wenn das stimmt mit der größeren Zufriedenheit, was könnte das ausdrücken, Philipp Barth?
Also ich denke, dass ein spannender Punkt ist, dass sich die Erwartungshaltung an ein Studium geändert hat im Laufe der Zeit. Und damit beantwortet sich natürlich die Frage mit der Zufriedenheit anders, also je nach Erwartungshaltung. Das bedeutet letztendlich, dass im Rahmen von einer immer ungleicher werdenden Gesellschaft das Sicherheitsbedürfnis der Studierenden ein viel größeres ist, als es das noch früher ist. Das artikuliert sich, glaube ich, darin, dass viele eben dann doch sehr angepasst einfach das durchlaufen und wenig sich mit kritischem Diskurs aufhalten wollen, beziehungsweise sie haben auch nicht die Möglichkeit. Wenn man sich das anguckt, an der Uni gibt es ganz, ganz wenig Kurse noch in Bachelorstudiengängen, die abseits des wissenschaftlichen Mainstreams angesiedelt sind, wenn es mal solche Kurse gibt, dann sind die voll.
Nur eine Nachfrage. Was ist abseits des wissenschaftlichen Mainstreams zum Beispiel?
Beispielsweise, ein schönes Beispiel ist die Wirtschaftswissenschaft, wo ich ja auch herkomme. Da hat sich eine Initiative für plurale Ökonomik jetzt gebildet, die damit sehr, sehr unzufrieden ist, dass eigentlich nur die Neoklassik eine Rolle spielt. Andere ökonomische Ansätze, beispielsweise Marx, aber es gibt ganz viele andere österreichische Schule etc., dass die alle keine Rolle spielen und dass ein sehr, sehr verengter Blick ist, der den Menschen dort anerzogen wird. Und das artikuliert sich nachher auch in gesellschaftspolitischen Problemen, die wir alle beobachten können.
Ich kann mich aus der Zeit erinnern, als ich auch an der Freien Universität studiert habe, dass es häufig Studierendeninitiativen gab, die dann Themen in die offiziellen Veranstaltungen hineingedrückt haben. Und hinterher haben die ganzen Professoren in der Mittelbau gesagt, das wollten sie schon immer machen. Antje Kabeck.
Genau, da würde ich auch gerne ansetzen, denn ich glaube, dass das Sicherheitsbedürfnis zu meiner Zeit oder vielleicht auch ihrer Zeit viel höher war. Denn ich habe 96 mein Abitur erreicht und angefangen zu studieren an der FU, später auch an der TU und dann irgendwann auch an der HU. Das war eine Zeit, in der uns schon auf der Schule gesagt wurde, kein einziger von euch wird einen Job bekommen. Ich glaube, dass sich die Situation dahingehend sehr komfortabel verändert hat für viele Studierende heute. Der Arbeitsmarkt in Berlin boomt, die Wirtschaftszahlen sind positiv. Wir reden von Fachkräftemangel, einer positiven Atmosphäre für Start-ups. Also das waren Bedingungen, von denen wir Ende der 90er geträumt haben. Und nichtsdestotrotz haben wir uns die Zeit 97, 98 für einen Studierendenstreik genommen, den ich nicht missen möchte. Der hat mich auch in meiner persönlichen Prägung sehr positiv beeinflusst. Und ich würde behaupten, das ging vielen Studierenden so. Was wir gemacht haben, war tatsächlich gemeinsam aufzustehen. Wir sind auch in den Seminaren, in den Vorlesungen aufgestanden und haben gesagt, nee, so nicht. Denn es macht einfach einen Unterschied, ob die zwei gewählten Vertreterinnen der Fakultät sich in den Institutsrat begeben und sagen, ach, ist jetzt vielleicht alles nicht so toll, Praktikumsbedingungen sind nicht so prima, oder ob da 30, 40 oder 50 aufstehen und sagen, unter den Bedingungen wollen wir nicht studieren. Und an der Stelle frage ich mich, liegt das tatsächlich daran, dass die Ängste gestiegen sind, dass die Existenzängste vor einer eigentlich faktisch besseren wirtschaftlichen Situation, aber aufgrund des immer stärker gesellschaftlich verankerten Leistungsdenken gestiegen sind? Oder ist nicht die Uni als solche auch strukturell unpolitischer geworden, und zwar ein Stück weit gewollt?
Bevor Oliver Sartorius uns die Frage vielleicht beantworten kann, was gestiegen ist und was nicht gestiegen ist an Ängsten, Hoffnungen und so weiter, Vincent Herr.
Also ich fand gerade den Punkt, den auch Frau Kappig-Sieg gerade noch erwähnt haben, sehr spannend. Genau, wir haben faktisch gesehen ein höheres Level oder eine höhere Rate an Sicherheit, aber ich glaube gerade unter jungen Menschen das Gefühl, dass die Sicherheit persönlich zurückgeht. Also ich höre das auch oft bei Freunden, Freundinnen von mir, dass irgendwie das Gefühl schon herrscht, dass eigentlich die Generation vor uns das leichter hatte. Da war der Jobmarkt sozusagen offener, da gab es mehr Stellen, man konnte noch mit einem Abi von 2,8 problemlos alles studieren. Das mag nicht alles stimmen, aber ich glaube, dass es durchaus diese Tendenz gibt, dass gerade junge Menschen heute das Gefühl haben, es ist nicht mehr so leicht, wie es mal war, auch gerade im Verhältnis zu den Eltern. Dazu wollte ich jetzt noch kurz was anderes so ein bisschen erzählen, weil ich habe mich auch viel mit europäischer Jugend beschäftigt und da waren wir auch jetzt zweimal auf Studienreise in der Ukraine unterwegs und haben da mit vielen jungen Menschen gesprochen. Und da war ein unglaublich spannender Unterschied zu spüren zwischen politischem Interesse und auch tatsächlichem politischen Engagement zu Jugendlichen in Deutschland oder anderen EU-Ländern. Und das hat uns wirklich so ein bisschen auf den Trichter gebracht, dass sich tatsächlich zeigt, in Ländern, die nicht der EU angehören und für die sozusagen bestimmte Grundwerte, Demokratie, Mitbestimmung, auch gerade Rechte von Frauen und Minderheiten, in denen diese Sachen noch nicht so verankert sind, beziehungsweise auch sehr jung und sehr fragil sind, dass da junge Menschen deutlich mehr Engagement und Interesse zeigen und sich auch wirklich stark einsetzen. In Deutschland muss ich sagen, waren wir oder auch bin ich da manchmal ein bisschen enttäuscht, glaube ich, auch von jungen Menschen, die da auch für Themen, die tatsächlich sie auch selber berühren oder berühren werden, recht wenig Engagement aktuell zeigen. Ich glaube, das Interesse ist da, aber ich glaube, es fehlt immer noch dieser Schritt zwischen Übersetzung von Interesse zu tatsächlicher politischer Arbeit. Das muss ja nicht unbedingt parteipolitische Arbeit sein, aber in irgendeiner Weise Ausdruck, der eben über das Unterzeichnen einer Online-Petition hinausgeht.
Es kann natürlich sein, dass die Situation in den Ost-Mittel- und osteuropäischen Ländern, die Sie ansprechen, auch ein bisschen damit zu tun hat, dass für bestimmte Themen dies die erste Generation ist, die sich damit intensiv auseinandersetzt. Wir stochern im Nebel und müssen natürlich nun bei der empirischen Forschung mal kurz nachfragen, wie ist das eigentlich mit diesen Entwicklungen über die Jahre und Jahrzehnte? Sie haben angesprochen 70er Jahre, 90er Jahre, Oliver Sartorius, wenn es um die Frage geht, wachsen Sicherheitsbedürfnisse, wachsen Ängste, wachsen aber auch Spielräume?
Ja, ich würde der These ein bisschen widersprechen, dass die heutige Studierendengeneration da aus Existenzängsten sozusagen unpolitischer ist und sich mehr auf Beruf und Studium konzentriert, also auf berufliche Ausbildung und berufliche Perspektiven. Es ist richtig, dass sie das tun. Ich würde aber nicht sagen, dass sie das aus Existenzängsten heraus tun. Die Generation der heute Studierenden hat ein hohes Selbstvertrauen, hohes Selbstbewusstsein, ein ausgeprägtes Maß an Optimismus. Also die sind sehr davon überzeugt, dass sie das schaffen, dass sie einen guten Job kriegen. Sie haben allerdings auch ein hohes Anspruchsdenken. Sie erwarten, dass sich das Studium finanziell auszahlt. Sie wollen einen guten Job, sie wollen gut verdienen. Und sie haben nur in geringem Maße, also nur eine Minderheit, etwa jeder Fünfte hat das Gefühl, sage ich jetzt mal, das subjektive Empfinden, dass sie den Lebensstandard der Eltern nicht wird halten können. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass der Lebensstandard der Eltern in der Regel Regel ausgeprägt gut gewesen ist, der heute Studierenden. Das heißt, ich habe in gewisser Weise eine Verteidigungshaltung. Vor dem Hintergrund ist es de facto tatsächlich so, dass es eine starke Ausrichtung des Studiums in Richtung beruflicher Perspektive gibt. Ich würde die These unterstützen, dass es sehr marktkonform ist von der Ausrichtung her. Es hat aber auch mit den Einstellungen der heutigen Generation zu tun, die deutlich materialistischer und hedonistischer ist als frühere Generationen.
Was natürlich jetzt ein sehr spannender Punkt ist, ist natürlich nochmal die Frage, ja, wie sich eigentlich die Studierenden sozial verteilen, weil das hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, wenn es darum geht, dass man das, was erreicht wurde, auch von der Elterngeneration unbedingt bewahren will. Das wird unter anderem ein Aspekt sein gleich. Vorher machen wir mal kurz Nachrichten, Schlagzeilen, Wetter und Verkehr. Aus der Rost- und Silberlaube der Freien Universität Berlin, das Forum im Inforadio mit Antje Kappeck, der Fraktionsvorsitzenden Bündnis 90 Die Grünen im Abgeordnetenhaus, Oliver Sartorius von TNS Infratest Politikforschung, Vincent Emanuel Herr und Philipp Barth, zwei Studenten. Wir sprechen über Studierende in Deutschland und die Frage, wie politisch sind sie? Jetzt haben wir sehr viel über politisches Interesse gesprochen und der Schritt vom politischen Interesse zur politischen Aktion oder zum Handeln ist nochmal ein sehr spannender. Frage ich einfach mal Philipp Barth und Vincent Emanuel Herr, hat es mit Zufällen des eigenen Lebensweges zu tun, dass der eine im AStA ein Referat übernimmt und der andere andere Beteiligungsformen sucht?
Das kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich glaube, da findet jeder so seinen Weg. Ich weiß gar nicht, wie es gekommen ist. Irgendwie bin ich dort reingerutscht. Es ist sicherlich auch nicht wie früher, dass die Menschen sich darum reißen, sowas zu tun, sondern heutzutage eben auf Vollversammlungen oder in der studentischen Selbstverwaltung an sich auch ein geringeres Interesse vorhanden ist, sich dort einzubringen, wie an vielen anderen Stellen auch. Und insofern ist die Uni sicherlich auch ein Spiegel der Gesellschaft. Trotz alledem muss man natürlich beachten, dass es sehr viele Zugangshürden gibt, die eben auch soziale Ausschlüsse produzieren. Das heißt, die Universität ist nicht 1:1 ein Spiegel der Gesellschaft, aber ich denke, man kann dennoch gesellschaftliche Entwicklungen sehr gut ablesen, auch an den Hochschulen, weil sich das in der Masse dann auch bemerkbar macht.
Also das Öffentlichkeitsreferat im AStA ist eigentlich eher ein traditionelles Amt. Wenn ich mir anschaue, Vincent Emanuel Herr, was Sie so unternehmen, dann sind das Netzwerkstrukturen, die im Grunde genommen sich nicht in diesen klassischen Traditionen bewegen. Warum haben Sie sich dafür entschieden und nicht für ein Amt als Kassenwart in einem Kreisverband, beispielsweise bei den Grünen?
Ich glaube tatsächlich, dass viele junge Menschen sich vielleicht auch mehr, als wir das vielleicht von außen sehen, tatsächlich in irgendeiner Weise gerne engagieren wollen. Dass es oft aber an tatsächlich dem Wissen darüber fehlt, wie man das am besten machen kann. Und ich glaube, dass diese traditionellen Ämter nicht unbedingt oft gesehen werden als große Möglichkeit, auf Dauer wirklich politische Veränderungen zu bewirken, sondern dass man dann nur Teil eines recht großen, fast schon als zementiert wahrgenommenen System wird, in dem sozusagen gerade junge Stimmen, gerade Stimmen, wenn man auch vielleicht mal ein bisschen quer oder kritisch denken will, wenig zu sagen haben. Bei mir persönlich war das tatsächlich einfach auch irgendwie ein bisschen, ich glaube, da spielt auch ein gewisser Faktor von Zufall oder externe Faktoren rein, die, glaube ich, das Individuum auch nur begrenzt beeinflussen kann. Ich habe schon lange Interesse an gesellschaftlicher Veränderung, auch gesellschaftlicher Mitbestimmung und einfach durch verschiedene Faktoren, durch Leute, die ich getroffen habe, durch teilweise auch zufällige Kontakte mit Stiftungen und so hat sich, sage ich mal, dieses außerhalb des parteipolitischen Spektrums für mich einfach ergeben, dass ich da das Gefühl hatte, hier kann ich am besten auch meine Talente und Interessen zum Ausdruck bringen. Das soll nicht heißen, dass ich mir nicht auf Dauer vorstellen kann, auch mal in stärkere Strukturen oder etabliertere Formen der politischen Aktion oder Mitbestimmung einzutauchen.
Antje Kappeck, das klingt jetzt immer so negativ irgendwie, zementierte Strukturen,
so vage,
etabliert. Als die Grünen anfingen, gab es mal ein Plakat, auch der Lehrer Lempel spricht, die Etablierten wähle ich nicht. Irgendwer muss natürlich bestimmte Arbeit auch machen, also angefangen vom Schreiben eines Protokolls bis hin zur Arbeit in einem Bezirk.
Ich glaube, dass es ein bisschen tatsächlich eine Typfrage ist. Es gibt Leute, die waren schon in der Schule Klassensprecher oder die ertragen die Stille im Raum nicht, wenn es darum geht, wer besitzt das Amt XY. Ich gehöre definitiv zu dieser Kategorie und habe mir hoch und heilig vorgenommen, ich werde nie Elternsprecherin in der Kita meiner Kinder. Das habe ich bis jetzt durchgehalten, alles andere habe ich auf dem Weg mitgenommen.
Und also man könnte natürlich sagen, Fraktionsvorsitzende im Berliner Abgeordnetenhaus ist fast so etwas, oder?
Naja, ich glaube, Fraktionsvorsitzende wird man jetzt nicht einfach mal so mitgehen. Da muss man schon ein bisschen was für tun. Und ich kann ehrlich gesagt auch nur dafür werben. Also gerade Bezirkspolitik ist etwas, was unglaublich viel Spaß macht. Und zwar deshalb, weil man ganz viel mit Menschen zu tun hat und mit konkreten Herausforderungen des Alltags und weil man auf diese Einfluss nehmen kann. Ich kann mich an kein Gremium erinnern, in dem ich aktiv war, und ich spreche von Klassensprecherin über Mitglied im Studierendenparlament der FU Berlin bis hin nun zum Berliner Abgeordnetenhaus. Auf keiner anderen Ebene konnte man so einen direkten Effekt des eigenen Tuns sehen wie in einem Bezirksparlament. Und ich glaube, dass alle 12 Bezirke in Berlin ganz unglaublich spannend sind. Was Sie aber eigentlich ansprechen, und ich glaube, das sieht man auch an der Studierendenschaft, an allen Unis in Berlin, ist die Tatsache, dass es heute viel weniger attraktiv ist, als es das vielleicht früher auch schon nicht so attraktiv war, aber sich mehr bereit gefunden haben, sich dauerhaft in Gremien zu engagieren. Also diese festgefahrenen Strukturen würde ich mal als Gremienengagement beschreiben. Heute, und das ist, glaube ich, ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, hat man eher so One-Topic-Engagement. Da ist es vielleicht die Nichtraucherkampagne, die einen total vom Hocker reißt, und da engagiert man sich. Und wenn dann aber irgendwie die Initiative abgelaufen ist, weil es zum Beispiel in München zum Volksentscheid gekommen ist, dann ist dieses Engagement auch abgelaufen. Und so ist das, glaube ich, in vielen Bereichen des Lebens heutzutage. Man ist so informationsüberladen, wie man das früher nicht war. Man hat individuell, glaube ich, das geht sogar mir so, das Gefühl, dass man dadurch auch weniger Zeit hat. Denn wenn der Arbeitstag oder der Studientag abgelaufen ist, dann muss man irgendwie noch Twitter und Facebook und Instagram und die sozialen Kontakte und alles weitere darüber hinaus befriedigen. Wo bleibt da noch die Zeit, sich an anderer Stelle zu engagieren? Und das führt, glaube ich, schon zu einem Problem, weil gerade dieses Gremienengagement an die strukturellen Veränderungen rangeht und deshalb so wichtig ist.
Oliver Sartorius, in der Studie wird es auch benannt, nur 5% der Befragten sind in einer Partei oder einer Jugendorganisation. Häufig genutzt werden in erster Linie niedrigschwellige Beteiligungsangebote. Heißt das im Umkehrschluss, es müsste mehr davon geben, dann würden die Studierenden auch stärker wahrgenommen mit ihren Wünschen, Vorstellungen? Oder sind diese niedrigschwelligeren Beteiligungsangebote dann eben diese One-Topic-Punkte, von denen eben Antje Kappek sprach?
Also wenn wir in der Studie von niedrigschwelligen Beteiligungsangeboten sprechen, dann sind das in erster Linie einfach die Beteiligung an Wahlen und Abstimmungen. Dann ist es das sich politisch informieren, indem ich Nachrichten zum Beispiel regelmäßig nutze oder auch indem ich in meinem sozialen Umfeld mich über politische Themen unterhalte. Ich würde Frau Kappek voll zustimmen mit ihrem Argument, dass der Trend in Richtung weniger Gremienengagement geht. Das beobachten wir auch in anderen Studien. Also gerade diese institutionalisierten Formen des Engagements, sei es in Parteien, in Gewerkschaften, aber auch in Nichtregierungsorganisationen oder Bürgerinitiativen, nehmen gerade im jungen Teil der Bevölkerung eher ab, verlieren an Attraktivität. Der Trend geht dahin zu mehr aktionsorientierter Beteiligung, also die entweder die spontane Demonstration oder eben auch online gebundene Formen politischen Engagements. Wichtig dabei ist eigentlich den jungen Menschen, dass es relativ aktionsorientiert ist. Das heißt, dass sie ein unmittelbares Erleben dabei haben, wenn nicht sogar unmittelbare Ergebnisse. Und das ist natürlich, das beißt sich ein bisschen damit, wenn man Strukturen tatsächlich verändern will, weil da heißt es, man muss dicke Bretter bohren in der Regel.
Bei den unmittelbaren Ergebnissen hat Philipp Barth gelächelt. Aber eigentlich sind ja, ich sage mal, spontane Aktionsformen auch etwas, was die Studierendenselbstverwaltung, was der AStA eigentlich auch seit Jahrzehnten pflegt. Also bei was kommen die Leute und laufen in die Bude ein und mit welchem Thema rennen sie weg?
Ja, da gibt's ein schönes Beispiel, und zwar die sogenannte RSPO, die sogenannte, also Rahmenstudien- und Prüfungsordnung. Das ist eine sehr große Reform gewesen hier an der FU, und dort gab es auch ein großes Interesse daran, das mit zu bestimmen, mit zu beeinflussen, was dort drin steht. Da ging es unter anderem um Fragen wie Anwesenheitspflicht, wie oft darf man durchfallen in Prüfungen, also Fragen, die dann viele Studierende auch ganz unmittelbar betroffen haben. Da war auch ein sehr, sehr großes Interesse da waren Vollversammlungen mit 1500, 2000 Leuten, was sonst eigentlich recht ungewöhnlich ist in den letzten Jahren, fast Jahrzehnten, könnte man mittlerweile sagen. An der Entwicklung damals hat sich dann aber auch für meine Begriffe sehr gut gezeigt, wo das Problem liegt. Das Problem ist nämlich, dass die Menschen, die sich dann dort versuchen einzubringen, einfach nicht gehört werden. Ja, das endete darin, dass eine Sitzung des Akademischen Senats, die eigentlich öffentlich ist, mit Stahlketten verriegelten Türen und Sicherheitsdienst und Polizeihundertschaften abgesperrt wurde und dort dann diese Ordnung beschlossen wurde. Da wurden noch Studierende von einem Sicherheitsdienst verprügelt und es hat niemanden interessiert an dieser Universität. Nicht mal unsere Anträge dann als studentische Gremienvertreter wurden aufgenommen auf die Tagesordnung vom Präsidium und es hat niemanden interessiert bis hin zur Senatsverwaltung. Und da braucht man sich dann eben auch nicht fragen, warum das Interesse dann doch nach solchen Erfahrungen eben konstant abnimmt. Ein anderes schönes Beispiel ist das Thema studentische Wohnungsnot in Berlin. Das steht jedes Wintersemester wieder auf der Agenda. Da schreiben sämtliche Zeitungen drüber. Wir sind da seit Jahren beschäftigt und predigen dasselbe und seit Jahren steht ein uneingelöstes Versprechen des Berliner Senats im Raum, 5000 zusätzliche Wohnheimplätze zu schaffen, was ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Und zudem sind Wohnheimplätze auch nicht die Lösung an der Stelle alleine.
Also das Thema Wohnungsnot von Studenten hat zum Beispiel die Berliner Landesastenkonferenz aufgegriffen, hat formuliert, das sei ein im Kern hochschulpolitisches Thema, da sich an der Frage bezahlbarer Mieten auch die reale Durchlässigkeit des Bildungssystems entscheidet. Wer sich in Berlin keine Wohnung leisten kann, kann auch nicht in Berlin studieren. Ja, werden Interessen der Studierenden nicht gehört, nicht wahrgenommen? Was ist Ihre Erfahrung? Oder gibt es einfach so viele andere Interessen all der anderen? Wir haben vorhin schon mal ganz kurz von Vincent Herr gehört, es gibt ja demografischen Wandel. Das heißt, als die Babyboomer an den Unis waren, waren sie eine laute Gruppe und viele. Jetzt sind diese Babyboomer alle über 50, der Moderator dieser Veranstaltung eingeschlossen. Das heißt, da sind möglicherweise dann andere Schwergewichte da. Wie ist das, Antje Kappig?
Also ich glaube, wir hören sie schon sehr deutlich, selbst wenn vielleicht für den einen oder anderen Studenten heutzutage die Grünen in ihrer Realpolitik zu pragmatisch geworden sind, was durchaus sein kann, glaube ich, dass wir gerade im Bereich Hochschulpolitik, aber auch Wahrnehmung der Interessen von Studierenden ziemlich hohe Anerkennung genießen. Und das Problem ist eher, dass wir insgesamt eine Atmosphäre in der Berliner Landespolitik haben, wo Bedürftige, egal welcher Gruppierung sie angehören, a, zu wenig gehört werden, insgesamt, und dann aber diese bedürftigen Gruppen auch noch gegeneinander ausgespielt werden. Jetzt haben wir seit einigen Monaten noch eine neue Herausforderung dazu bekommen. Sehr viele Menschen, die auf der Flucht nach Berlin kommen und die natürlich noch ein viel akuteres Unterbringungsbedürfnis haben als Menschen, die einfach nur einen WG-Platz oder einen Wohnheimplatz suchen. Dem müssen wir begegnen. Da würde ich mir auch wünschen, dass die Unis sich Gedanken dazu machen, und zwar alle miteinander, wo ich der Meinung bin, wir haben zwar nicht viel Geld in Berlin, unser Reichtum besteht in den vielen klugen und kreativen Köpfen, die wir ja haben. Und ich finde, da könnten die Unis auch einfach noch eine viel aktivere Rolle darin spielen, Lösungen für die aktuellen akuten Probleme und Herausforderungen zu finden. Aber es führt natürlich erstmal dazu, dass die gesamte Politik real gerade sich nur mit der Frage konfrontiert sieht, wie bringen wir die Flüchtlinge, die nach Berlin kommen, unter, und alle anderen Gruppen ein Stück weit ins Hintertreffen geraten. Und das, glaube ich, darf nicht lange so bleiben, sondern da muss man als Politik ganz sensibel und konzentriert darauf achten, dass man auch weiterhin Lösungen für Studierende sucht. Diese 5000 Wohnungen, darüber reden wir an den unterschiedlichsten Stellen und überall platzen diese Pläne, weil erst waren sie für Tempelhof gedacht, Tempelhof wird nicht bebaut, dann waren sie für Tegel gedacht, Tegel wird nicht geschlossen. Das heißt, man muss endlich mal Standorte finden.
BER wäre ja eine Lösung. Also
das liegt das aber nicht mehr in Berlin und deshalb ist es keine Lösung für die Berliner Politik. So, aber darüber hinaus haben wir so viele Wohnungslose in Berlin wie noch nie. Wir haben ganz akut die Befürchtung, dass in diesem Jahr erstmals richtig viele Menschen erfrieren werden auf der Straße.
Vincent Herr?
Daran anschließend, und ich glaube, das kam jetzt hier auch in den letzten beiden Beiträgen so ein bisschen raus, möchte ich eigentlich das Problem, glaube ich, auch von Repräsentation mal ein bisschen ansprechen. Ich kenne mich hier im Abgeordnetenhaus jetzt nicht direkt aus, aber klar ist, wenn man sich Politik auf Bundesebene anguckt, ist klar, dass junge Menschen, auch gerade auch Minderheiten, auch Frauen in einigen Maßen noch sehr unterrepräsentiert sind in Gremien der Macht, sage ich mal. Also sowohl in Regierungen, in Räten der Regierung, als auch natürlich in den Leitungsebenen von Rundfunk, von großen Unternehmen und so weiter und so fort. Einmal nur, um das jetzt mal kurz in Zahlen zu fassen, zum Beispiel im Bundestag sind weniger als 5% der Abgeordneten unter 35 Jahre alt. Das ist an sich nicht schlimm. Dann gibt es noch den Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung, da ist keine Person unter 45 drin. Und wenn man sich das anschaut, auch im Verhältnis oder im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel, mit dem wir es zu tun haben, Deutschland ist die zweitälteste Gesellschaft der Welt, dann haben wir sozusagen eine Gesellschaft, in der ältere Menschen einfach aufgrund der Masse natürlich viel mehr Einfluss auf Politik nehmen können. Das ist an sich nicht falsch. Das ist sozusagen Demokratie, wie man sich das ja auch im Lehrbuch so vorstellt. Gleichzeitig zeigt sich, dass gerade junge Interessen, auch gerade Interessen, die von Jungen verkörpert werden können, was auch langfristige, nachhaltige Perspektiven, gerade auch im Sinne von Umwelt, im Sinne von Finanzpolitik, im Sinne von auch Außenpolitik, dass die natürlich in politischen Gremien einfach viel zu kurz kommen, wenn es einfach gar keine jungen Leute gibt, die mehr vertreten können. Das ist auch einer der Gründe, warum wir auch als Stiftung die Jugendquote von den Parteien fordern, dass die sich eben angelehnt auch an das grüne Modell mit Frauen-Männer-Relation von 50-50, im Prinzip, dass sich Parteien selbstständig sagen würden, wir verpflichten uns 20% unserer aussichtsreichen Listenplätze an Parteimitglieder unter 35 zu vergeben. Ich glaube tatsächlich, dass solche Schritte notwendig sind, um eben junge und langfristige Interessen auch wirklich dort zu vertreten, wo wirklich Entscheidungen gemacht werden.
Oliver Sartorius?
Ich würde so ein Fragezeichen dahinter stellen, ob eine Jugendquote sozusagen das Erfolgsrezept dafür ist. Bei allem, was wir messen, ist es so, dass es also in dem Sinne keinen Generationenkonflikt gibt. Es gibt eine große Solidarität der Jungen mit den Alten und umgekehrt. Also die lassen sich sozusagen politisch da relativ wenig auseinander differenzieren. Das hat damit zu tun, dass gerade die Älteren eben auch an ihre Kinder und an ihre Enkelkinder denken. Umgekehrt die junge Generation durchaus auch Respekt vor der Lebensleistung der Älteren hat und sich da eben auch solidarisch zeigt bei so Themen wie Rente mit 63. Und insofern würde ich jetzt mal ein Fragezeichen dahinter setzen, ob es alleine damit getan ist, sozusagen die jungen Menschen stärker in gewählte Gremien zu verankern.
Da haben Sie natürlich total, vollkommen recht. Ich glaube, alleine ist es damit nicht getan, aber ich glaube, man setzt damit tatsächlich auch erstmal symbolische erste Schritte, dass man tatsächlich zum Beispiel mit einer Jugendquote sagen würde, junge Interessen sind für uns eine Priorität, die nehmen wir wirklich ernst. Gleichzeitig würden auch andere junge Menschen plötzlich viel mehr junge Gesichter in Politik sehen, was auch einen unglaublichen Effekt hat. Bisher schaut man in die Politik, sieht man in der Regel also überdurchschnittlich ältere Männer, was in Ordnung ist, aber sozusagen...
Immer noch?
Ja.
Also im Abgeordnetenhaus trifft es vor allem auf die CDU-Fraktion zu und ansonsten muss ich sagen, gibt es schon ziemlich viele Fraktionen, in denen es auch eine Reihe von jungen Abgeordneten gibt, übrigens sogar bei der CDU. Ich glaube, dass es eher andersrum ein Schuh draus wird. Wenn sich junge Menschen engagieren, dann haben sie sehr gute Chancen, auch in den Parteien schnell Funktionen und Verantwortung übernehmen zu können. Also gibt es zum Beispiel, ich will jetzt nicht Werbung für sie machen, aber es gibt bei der CDU-Fraktion eine junge Gruppe und die besteht aus 6 oder 7 Abgeordneten. Die Piraten, da ist, glaube ich, der Durchschnitt liegt bei, ich weiß nicht, 28 Jahren. Bei den Grünen gibt es auch eine Reihe von jungen Abgeordneten, bei der SPD ebenso. Die einzigen, auf die das nicht zutritt, die tatsächlich bei uns die Ältesten sind, sind die Linken. Und die haben ein ganz reales Problem in Sachen Generationswechsel. Das müssen die aber selber klären.
Wir machen noch mal kurz Nachrichten, Schlagzeilen, Wetter und Verkehr und sind dann wieder zurück in der FU. Das Forum im Inforadio aus der Freien Universität in Zusammenarbeit mit dem AStA der FU. Wir sprechen über Studierende und wie politisch, wie unpolitisch, wie anders politisch sind sie. Und eben hat Vincent Herr gerade den Vorschlag einer Jugendquote gemacht. Philipp Barth wollte noch etwas sagen und dann wollen wir auch gerne die Diskussion öffnen in den Raum.
Ja, ich möchte nicht gegen die Jugendquote reden. Ich finde das eine sinnvolle Idee. Denke auch, dass ältere Menschen tendenziell überrepräsentiert sind. Allerdings möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass eben nicht nur die Interessen des älteren Teils unserer Gesellschaft überrepräsentiert sind, sondern aus meiner Sicht auch die Interessen der Wirtschaft. Das sieht man hier sehr gut auch an der Universität immer wieder, dass eben eben ganz stark allein bei der Studiengangsreform starkes Augenmerk auf Arbeitsmarktorientierung und auf die Produktion von Fachkräften gelegt wird, aber eben dadurch eine Kultur des Auswendiglernens entsteht und nicht eine Kultur von Diskurs und dem Streben nach Erkenntnis. Das ist eine sowohl für die Gesellschaft wie auch für die Wissenschaft hochproblematische Entwicklung, die es zu stoppen gilt.
Aber das heißt, Oliver Sartorius, dass wir im Unterschied zu früher auch nicht sagen können, Student sein, Studentin sein ist eine bestimmte Lebenspraxis, sondern es ist offensichtlich ein Stück Durchgang geworden. Es ist nebenan, läuft neben anderem her. Es ist nicht etwas wirklich Eigenständiges.
Also ich denke, es ist immer noch ein eigenständiger Lebensabschnitt, aber er wird halt anders gelebt heutzutage. Ich würde Herrn Barth völlig zustimmen. Das zeigen auch die Ergebnisse. Trotz starker Demokratiezufriedenheit kritisieren auch die Studierenden ganz überwiegend, dass die Wirtschaft zu großen Einfluss hat auf politische Entscheidungen und auch sicherlich auf die Hochschulpolitik. Also nämlich 4 von 5 stimmen dieser Aussage ganz klar zu. Man sieht aber bei den Themen eben, dass eben solche Themen stärker im Fokus stehen, wo eine persönliche Betroffenheit da ist. Herr Barth hat es vorhin gesagt mit dem RSPO. Auch das zeigt sich in den Studienergebnissen. Bildung und Hochschulpolitik ist das politische Thema, was die Studierenden am meisten bewegt. Vor Themen wie soziale Gerechtigkeit, was auch noch eine Rolle spielt, ist prekäre Beschäftigung. Ja, und das vierte Thema, was noch auf der Problemagenda stand seinerzeit, war eben die Eurokrise und die Regulierung der Finanzmärkte. Das war aber eben, wie man sieht, eher ein situatives Thema von vor 2,5 Jahren.
Wobei die Regulierung der Finanzmärkte ja zumindest auf der politischen Agenda nach wie vor steht. Ich würde gerne in den Raum, wenn jemand möchte, an das Mikrofon treten, bitte.
Ja, mein Name ist Axel Jürs. Ich wollte zum einen kurz anmerken, dass ja auch die Jugend nicht so monolithisch ist, wie sie mal aus der einen oder anderen Perspektive gesehen wird. Ich kann nur als Beispiel sagen, meine Kinder haben nicht akademischen Weg gewählt und die beobachten natürlich eine Diskussion über Studiengebühren ganz anders als Studierende, weil der Azubi das natürlich durchaus nicht plausibel findet, dass er mit seinen Steuergeldern eine Ausbildung in Hülle und Fülle finanzieren soll und ohne Ende für Leute, die dann, wenn sie in seinen Betrieb kommen, selbstverständlich die Erwartung haben, mit höherem Gehalt und auf höherer Karrierestufe einzusteigen. Und das Zweite ist zum Thema Engagement. Da würde ich sowohl Frau Kappeck als auch Herrn Sartorius fragen, inwieweit Sie eigentlich dafür auch als ursächlich ansehen könnten, ein Phänomen, was ich beobachte, dass nämlich seit Jahrzehnten Demokratie an Schulen als Institutionenkunde unterrichtet wird. Also wie viele Mitglieder hat das Parlament und wer macht die Gesetze? Und ganz wenig als Prozessunterricht. Also wie funktioniert eigentlich eine BVV? Meine Kinder mussten ihrem Sozialkundelehrer erklären, was eine BVV im Unterschied zum Abgeordnetenhaus beschließt und was ein Ausschuss tut. Und wie eine Satzung zustande kommt, weil sie eben von zu Hause das kommunalpolitische Engagement kannten.
Also zu dem ersten Punkt würde ich jetzt erstmal nichts sagen, weil sich, glaube ich, gerade die Grünen maßgeblich für die Abschaffung der Studiengebühren in fast allen Bundesländern eingesetzt haben, wo es diese gab. Aber dass Demokratie nicht nur trocken gelehrt werden kann, sondern vor allem gelebt und erlebt werden muss, ist etwas, was ich sofort unterstreichen würde. Und weiß, dass wir, als ich noch im Bezirk war, uns auch sehr stark dafür gemacht haben, dass es ein Kinder- und Jugendparlament auch auf der Bezirksebene gibt. Ich glaube, dass das auf allen Ebenen Sinn machen würde, in allen Bezirken, aber auch auf der Landesebene. Wir haben im Abgeordnetenhaus regelmäßig junge Menschen zu Gast in den unterschiedlichsten Planspielen, die sie teilweise über eine ganze Woche hinweg machen. Aber noch viel wichtiger finde ich, dass es mittlerweile eine ganze Reihe von jungen Schülerinnen und Studierenden gibt, die selbstständig Beteiligungsformate entwickelt haben. Ich habe kürzlich hatten wir einen großen Bildungskongress bei uns im Abgeordnetenhaus. Da hatten wir viele von diesen Gruppen eingeladen. Da gibt es zum Beispiel die Youth Bank oder die Schulbank, die dann im Rahmen von Schulprojektwochen mit den Schülern gemeinsam so Themen versuchen herauszuarbeiten, für die sie sich interessieren. Die können auf die Schule selbst projiziert sein, die können aber auch das direkte Umfeld betreffen und dann versucht man über ein gemeinsames Erarbeiten und Umsetzen deutlich zu machen, dass sich Engagement auszahlen kann, dass man dadurch Einfluss auf das eigene alltägliche Leben nehmen kann. Ich kann nur all den Menschen, die glauben, sie müssen gute Noten haben und Leistungen bringen, sagen, spannend sind später mal die Arbeitnehmerinnen, die was Interessantes in ihrem Leben erlebt haben.
Wissen das alle Arbeitgeber auch? Wenn Sie die Sendung gehört haben, dann sicherlich. Oliver Sartorius.
Ich glaube, es hat auch was mit Vorbildfunktion zu tun. Und das ist so ein bisschen, was mich zweifeln lässt. Ich glaube, viele junge Menschen erleben Politik auch negativ in Form von Personalisierung sozusagen. Also auch Kommunalpolitik. Die erleben, dass ihre Eltern sich sehr engagieren und wenig dafür zurückbekommen. Wenig Dank, viel Kritik ernten, sich aufreiben, wenn man die Erfolgserlebnisse nicht sieht bei anderen und die Kritik, die an Politikern auch auf Bundesebene geübt wird, dann ist es natürlich auch nicht attraktiv, sich selber in eine solche Rolle zu begeben.
Dann würde ich gerne mal Philipp Barth fragen, was er tun kann, was andere hier an der Universität tun, damit die demokratischen Möglichkeiten der Studierenden, zum Beispiel in ihrer Selbstverwaltung, stärker wahrgenommen werden. Also was wenige wissen, aus den Studierendenbeiträgen finanziert sich ja auch das Gefäß ASTA. Korrigieren Sie mich, 500.000 Euro im Jahr. Ja. Bei der letzten Wahl zum Studierendenparlament, das ist immer im Januar, lag die Wahlbeteiligung bei 8,3%. Am stärksten, das überrascht jetzt nicht, in Politik und Sozialwissenschaften, bei den Wirtschaftswissenschaftlern und beim Recht. Am geringsten bei Biologie und Medizin. Nun könnte man sagen, ja, vielleicht beschäftigen die sich im Studierendenparlament mit all den Fragen, die mich nicht interessieren. Aber das ist ja nicht neu, dass es Beteiligungsmöglichkeiten gibt, an denen so wenige teilnehmen. Und Sie überlegen sich doch bestimmt auch schon seit Jahren, woran das liegt.
Ja, ich habe auch schon viel probiert. Ich war damals in der Fachschaftsinitiative Wirtschaftswissenschaft. Was viele nicht wissen, ist, dass unser ASTA sich ja komplett aus Nicht-Parteigruppen zusammensetzt. Es ist quasi ein Basis. Das ASTA wird getragen von Fachschaftsinitiativen, die sich als Initiativbündnisse zusammenfinden an den einzelnen Fachbereichen. Und dort haben wir auch vieles probiert, um die Wahlbeteiligung zu steigern. Die ist auch ein bisschen gestiegen um 2-3 Prozentpunkte, aber die schwankt immer um diese 10-Prozent-Marke. Und wir haben uns da auch ein bisschen die Zähne dran ausgebissen. Ich kann mir das nur so erklären, dass ein großes Problem an der ganzen Geschichte ist, dass das Studierendenparlament, was dort gewählt wird und dann ja auch den ASTA wählt, auch sehr begrenzte Kompetenzen hat. Natürlich hat der ASTA einen Haushalt, natürlich kann der ASTA beispielsweise Beratungsangebote damit auf den Weg bringen, die vielen Studierenden helfen, sich gegen die Uni-Bürokratie und viele Probleme, die es da gibt, zur Wehr zu setzen. Aber zu den entscheidenden Fragen, wie sehen Studienordnungen aus, wie sehen Prüfungsordnungen aus, dort kann der ASTA bzw. das Studierendenparlament sich zwar äußern, aber das wird einfach übergangen.
Wobei bei 8,3% sind es natürlich die Positionen der Studierenden, die dort auch gewählt haben. Und die anderen brauchen sich dann auch nicht zu wundern, dass gegebenenfalls andere Positionen nicht vorkommen. Vincent Herr.
Wir haben ja heute auch schon viel so ein bisschen über Gründe gesprochen für dieses nachweislich relativ geringe politische Interesse und auch Engagement. Dazu möchte ich aber noch eine Sache hinzufügen. Und zwar haben unsere Studien so ein bisschen gezeigt, und das bezieht sich auch auf andere europäische Länder, aber generell, dass es vielen jungen Menschen nicht unbedingt immer daran mangelt, dass sie sich politisch tatsächlich aktiv zeigen wollen, sondern dass sie tatsächlich oft auch nicht wissen, wie. Das hängt auch damit teilweise mit zusammen, und das kommt vielleicht überraschend, dass viele junge Menschen auch nicht gerade über ein großes Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein verfügen.
Da will Herr Sartorius jetzt widersprechen.
Da können wir auch gerne gleich ein bisschen diskutieren. Was wir schon festgestellt haben, ist, dass junge Menschen oft nicht wirklich glauben, dass ihre individuelle Stimme wirklich zählt, dass die groß wertgeschätzt wird und dass sie in irgendeiner Weise Gesellschaft verändern können. Und ich glaube, das drückt sich auch ein bisschen in der Abwesenheit von politischem Aktivismus aus, dass einfach das Gefühl ist, man kann machen, was man will. Es ändert sich ja eh nicht viel. Ich persönlich vermisse irgendwie auch mehr Flashmobs. Ich würde das toll finden, wenn da ein bisschen mehr auch auf die Straße gegangen werden würde. Lustiges Beispiel dazu. Dezember 2013 kam ja gerade Rente mit 63 im Bundestag. Und da haben wir auch von der Stiftung aufgerufen zu einem Flashmob vor dem ARD-Hauptstadtstudio, um da mal richtig Dampf zu machen. Weil Rente mit 63 natürlich in der jetzigen Fassung auch gerade für zukünftige Generationen großes Problem darstellen wird. Die ARD, die waren da auch richtig die waren da fast schon eingeschüchtert, haben dann die Türen zugemacht und alles, haben dann auch den Sicherheitsdienst gerufen und da kamen am Ende 3 Leute.
Tatsächlich, glaube ich, muss man individuell die Erfahrung machen, dass es doch viel leichter ist, Einfluss zu nehmen, als die meisten Menschen glauben. Ich erinnere mich, als wir, ich glaube 97, 98, ich weiß gar nicht, wann es genau war, auf jeden Fall das gesamte Wintersemester gestreikt haben, was schon mal sozial als Event eine tolle Erfahrung war, haben wir aber gemeinsam als Studierende in ganz Deutschland es durch massive Demos geschafft, dass, ich glaube, die Bundesregierung 80 Millionen mehr für Bücher in den Bibliotheken zur Verfügung gestellt hat und noch einiges anderes. Das war auf die einzelnen Unis runtergerechnet, ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es war ein konkreter Einfluss und es war eine wichtige Erfahrung. Ich erinnere mich, dass wir im Abgeordnetenhaus einen Antrag eingebracht haben als Grüne, wo wir über die Änderung der NC-Regelung debattieren wollten. Wäre da das gesammelte Studierendenparlament anwesend gewesen und hätte durch ihre reine Anwesenheit deutlich gemacht, so geht's nicht weiter, dann hätte sich die Koalition dann nicht so einfach hingestellt und es vom Tisch gewischt. Und das wäre, glaube ich, ein Aufwand von einer halben Stunde gewesen und hätte einen großen Effekt gehabt. Öffentlicher Druck ist immer noch ein sehr effektives Mittel und eines, von dem auch die meisten Politikerinnen und Politiker Angst haben. Deshalb kann ich nur dafür werben, egal ob es um die Bepflanzung der Baumscheibe vor der eigenen Haustür geht oder um konkreten Einfluss auf der Bundesebene. Man muss sich nur trauen und dann die Erfahrung zu machen, dass man Einfluss haben kann, die ist sehr viel nachhaltiger und positiver als 100 Likes auf Facebook.
Ich möchte auf eine Sache noch hinweisen, nämlich dass meines Erachtens Engagement immer auch das Bedürfnis nach Veränderung erstmal erfordert. Und die Ergebnisse der Studierendenbefragung, die wir durchgeführt haben, zeigen eben auch, dass offensichtlich in vielerlei Hinsicht es eben ein solches Veränderungsbedürfnis gar nicht gibt. Die Studierenden sind sehr zufrieden mit den Hochschul- und Studienbedingungen. Also ihre eigenen Erwartungen an das Studium werden in hohem Maße erfüllt. Sie sind zufrieden mit der Qualität der Lehre. Sie geben mehrheitlich gute Noten für die Arbeitsbedingungen für Studierenden. Wir beobachten da also seit den 70er Jahren einen positiven Trend, obwohl die Studierendenanzahl ja stark zugenommen hat. Das Hauptproblem sozusagen, was die Studierenden empfinden, ist vor allem der Leistungsdruck und die gestiegenen Prüfungsanforderungen. Probleme, die es zu meiner Zeit im Vordergrund standen, also überfüllte Seminare, schlechte Betreuung durch Dozenten, fehlender Praxisbezug des Studiums, all das hat deutlich abgenommen an Kritik sozusagen. Und insofern glaube ich, dass eben so geringere Beteiligungen an Stupawahlen eben auch ein Ausdruck sind, dessen sind, jedenfalls zum Teil, dass ein solcher Veränderungsbedarf von vielen Studierenden gar nicht empfunden wird.
Was die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen konnten, als das Stichwort Zufriedenheit kam, fing Philipp Barth an zu schreiben. Wahrscheinlich kommen all die Unzufriedenen drüben in die Asta-Villa und die Zufriedenen sitzen jetzt schon in der Mensa. Also, und Antje Kappek hat auch sofort Zufriedenheit hingeschrieben. Also das scheint offensichtlich ein sehr heißes Eisen, zumindest als Begriff zu sein.
Genau, also das ist es auf jeden Fall. Meine Kritik an dieser Betrachtungsweise wäre, dass für die Frage und die entsprechende Antwort, wie zufrieden die Studierenden mit ihren Studienbedingungen und dem Studium sind, natürlich auch die Erwartungshaltung eine Rolle spielt. Und diese Erwartungshaltung hat sich mit den veränderten gesellschaftlichen Werten eben auch mitgeändert. Und viele Studierende wissen überhaupt nicht, wie das Studium früher war. Ne? Also jetzt die Bachelor-Master-Studierenden haben überhaupt keine Ahnung, wie ein Diplom oder ein Magisterstudium aussah, wie frei man studieren konnte. Vielleicht ist absolute Freiheit beim Studieren auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Allerdings ist dieses Schmalspurstudium, was wir jetzt haben, eine Geschichte, die überhaupt nicht mehr den Blick über den Tellerrand hinaus ermöglicht. Und viele Bachelor-Master-Studierende können sich überhaupt nicht mehr vorstellen, dass sowas möglich wäre.
Da es nicht mehr so viele Langzeitstudenten gibt, ist natürlich auch die Übermittlung von Traditionen des Widerstandes oder auch Traditionen sozusagen des anderen Studierens sehr schwierig. Antje Kappek.
Genau, das ist aber das richtige Stichwort. Es gibt heute nicht mehr so viele Langzeitstudierende, weil heute auch nicht mehr alle Menschen studieren. Wenn man sich mal anguckt, wer heute im Vergleich zu früher real sich an der Uni tummelt, muss man im Schnitt, ja, Individuen ausgenommen, aber im Schnitt doch feststellen, dass die Bedingungen sich dahingehend verschärft haben, dass heute im Durchschnitt eher die privilegierteren jungen Menschen unserer Gesellschaft die Möglichkeit haben, ein Studium aufzunehmen. Zu meiner Zeit und ich glaube zu Ihrer Zeit noch viel eher, gab es ganz viele Menschen mit sehr, sehr realen Existenzängsten, die unter anderem 20, 30 Semester studieren mussten, weil sie einfach die gesamte Zeit über fürs nackte Überleben auch arbeiten mussten. Das alleine hat auch eine andere Atmosphäre, glaube ich, in die Institute getragen. Im Schnitt waren die Studenten oder Studierenden älter. Teilweise haben sie vorher schon eine Ausbildung gemacht, haben schon gearbeitet, haben dann berufsbegleitend studiert. Die haben natürlich eine ganz andere Lebenserfahrung auch mit reingebracht. Und sie haben vor allem auch festgestellt oder wussten auch, wie die hässliche Seite des Lebens aussehen kann. Das alles führt natürlich, ähnlich wie die jungen Leute in der Ukraine, dazu, dass ich vielleicht eher bereit bin, mich auch für gesellschaftliche Veränderungen zu engagieren, als wenn es mir eigentlich faktisch relativ gut geht. Und damit möchte ich damit keine Missverständnisse aufkommen. Nicht sagen, dass die Studenten es heute alle total einfach haben und alle verwöhnte junge Menschen sind. Ich wünsche mir, ich fordere sogar ein Stück weit von den Unis und zwar von allen Beteiligten ein, dass sie sich ihrer gesamtgesellschaftlichen Bedeutung wieder stärker bewusst werden. Und ich würde mir wünschen, dass junge Menschen sich auch mehr trauen, Verantwortung und Einfluss zu übernehmen.
Das war das Forum im Inforadio zum Thema politisch oder nicht oder anders politisch über die Studierenden von heute. Danke sage ich Antje Kappeck, einer der Fraktionsvorsitzenden Bündnis 90 Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, Oliver Sartorius von TNS Infratest Politikforschung und den beiden Studierenden Vincent Immanuel Herr und Philipp Barth und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.